Wir wollen uns an diesen Abenden mit dem Matthäusevangelium beschäftigen, und zwar mit drei Gleichnissen daraus, und lesen heute Abend aus Matthäus 24 ab Vers 45. Matthäus 24 ab Vers 45. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, ihnen die Nahrung zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, damit beschäftigt finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr bleibt noch aus, und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihm seinen Teil geben mit den Heuchlern. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Soweit für heute Abend aus dem Wort Gottes. Wenn man so mittendrin in einem Kapitel beginnt, dann ist es eine äußerst wichtige Sache, dass man den Kontext nicht unbeachtet lässt. Das ist in der Bibel etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das wollen wir jetzt auch kurz tun. Wir haben mit dem Matthäusevangelium das erste Evangelium des Neuen Testamentes. Und ich frage euch mal, ob ihr das Neue Testament mit einem Geschlechtsregister begonnen hättet. Ist doch interessant, oder? Also mal ganz ehrlich, wenn man ein Buch anfängt und auf der ersten Seite kommen erstmal nur Geschlechtsregister, dann würde ich sagen, da hat der Autor etwas Komisches sich ausgedacht. Aber wir haben es ja hier mit Gottes Wort zu tun. Und es ist einfach eine wunderbare Gnade, wie Gott sein Wort schreibt. Er zeigt uns zu Beginn des Matthäusevangeliums die ganze Verdorbenheit unseres menschlichen Daseins. Das ist das Geschlechtsregister. Und anstatt, dass Gott das Buch zumacht, heißt es dann, Jesus wird geboren. Was bedeutet Jesus denn nochmal? Der Herr ist Rettung. Das ist die Botschaft, die Gott uns auch heute noch wieder sagen möchte, und wir haben das im Lied zum Ausdruck gebracht. Gott zürnt nicht mehr. Der zweite Titel ist von dem Herrn Jesus, Emmanuel. Gott mit uns. Ich sage das deswegen, weil vielleicht sind wir in gewisser Weise gewöhnt an das Wort Gottes. Vielleicht kennen wir den Namen Jesus jahrzehntelang. Auch Emmanuel, sing Lieder. Aber was ist das für unser Herz? Und der Jesus, ich kann jetzt nur ganz kurz bleiben, wenn wir das Matthäusevangelium aufschlagen, ist in diesem Evangelium erschienen als der Sohn Davids. Erster Vers aus diesem ersten Kapitel, das betrifft die ersten 12 Kapitel, ist aber verworfen worden. Geht dann aus dem Hause Israels hinaus und beginnt ab dem 13. Kapitel in Gleichnissen zu seinem Volk zu sprechen, zu den Menschen. Und das ist jetzt deswegen so entscheidend, weil wir auch drei Gleichnisse vor uns haben. Und wir werden, wenn ich das am besten morgen Abend dann noch einmal genau vor uns haben, dass es nämlich, ich schlage jetzt hier 25 Vers 1 auf, um das Reich der Himmel geht. Und da werden wir morgen nochmal uns näher beschäftigen, was das bedeutet, das Reich der Himmel. Das ist also die Verbindung zu diesem zweiten Teil des Buches des Matthäus-Evangeliums. Und da ist der Jesus nicht nur Sohn Davids für Israel, sondern Sohn Abrahams. Auch ein Titel des Herrn Jesus, den wir direkt am Anfang des Buches im ersten Vers finden. Und jetzt gehen wir in diese Kapitel hinein und schauen uns an, dass der Jesus aus dem Tempel, Kapitel 24, Vers 1, mit seinen Jüngern herausgetreten ist. Etwas Dramatisches bis heute. Israel beiseite gesetzt. Und die Jünger können das noch nicht verstehen und sehen diesen wunderbaren Tempel und stellen dem Herrn Jesus Fragen. Das ist Vers 3. Und anhand dieser Fragen entwickelt der Jesus jetzt seine letzte Rede. Das Evangelium nach Matthäus, wenn man mal die ganzen Reden rausnimmt, hat gar nicht so viel Handlung. Ist sehr viel Rede. Das ist ein Jesus. Und ich schlage jetzt den letzten Teil dieser Rede oder kurz in 26. Kapitel und dann heißt es, Vers 1, es geschah, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte. Es ist sozusagen das letzte Wort des Herrn Jesus in diesem Evangelium. Und letzte Worte haben eine Bedeutung, eine besondere Bedeutung. Vielleicht erinnern wir uns an einen lieben Angehörigen, der uns ein letztes Wort mit auf den Weg gegeben hat. So ist das hier auch. Und der Jesus spricht zu den Jüngern über drei verschiedene Perioden der Menschheitsgeschichte. In allen drei Perioden werden die Gläubigen gesehen als Jünger. Und das waren ja die, die vor ihm standen, die Jünger. Nur haben in diesen verschiedenen Perioden die Jünger natürlich nicht immer die gleiche Funktion. Ich habe draußen das Buch gesehen, Heilsgeschichtlich Denken, und ich kann das nur empfehlen. Nicht, weil ich hier vom Verlag angestellt bin, sondern wirklich ein sehr fundamentales, grundlegendes Buch, das wir heilsgeschichtlich denken. Und der erste Teil, ich kann da jetzt nicht so lange bei verweilen, richtet sich an die erste Gruppe der Menschen auf dieser Erde, das sind die Juden. Der Jesus geht mit den Jüngern sozusagen an das Ende, heilsgeschichtlich gesehen, nämlich dann, wenn wir entrückt worden sind und der Jesus wieder mit Israel anknüpft und es dann, so wie die Jünger der damaligen Zeit, auch wieder Gläubige gibt, die auf das Kommen des Herrn Jesus warten. Ich möchte nur ein paar Punkte herausnehmen, um zu zeigen, dass wir in den ersten 44 Versen jüdischen Boden haben. Warum ist das so wichtig und so hochaktuell? Geht der gläubige Christ durch die Drangsalzeit? Nein. Alle Verse, die wir hier vor uns haben, haben mit unserer heutigen Zeit überhaupt nichts zu tun. Warum ist das so wichtig? Weil wir hatten wir nicht Corona? Hatten wir nicht ein Erdbeben? Hatten wir nicht? Das ist alles Ablenkungsmanöver des Teufels, dass wir die Erwartung des Herrn aus dem Auge verlieren. Das ist der Kernpunkt gleich der Gleichnisse. Wir kommen sofort dazu. Ich nehme nur mal ein paar Punkte, wie gesagt, raus. Es wird das Evangelium des Reiches verkündigt, Vers 14. Es geht um den Propheten Daniel, Vers 15. Es geht um einen heiligen Ort, Vers 15. Es geht um Judäa, Vers 16. Es geht um den Sabbat, Vers 20. Es geht um die Stämme des Landes, Vers 30. Es wird das Bild, Vers 32, eines Feigenbaumes benutzt. All das zeigt deutlich an, hier spricht der Jesus über jüdische Elemente. Bevor wir dann zu den Gleichnissen kommen, kurz der dritte Teil der Rede. Der Jesus spricht im ersten und dritten Teil sehr viel von sich als dem Sohn des Menschen. Er hat schon davon gesprochen in Vers 27 von Kapitel 24, Ankunft des Sohnes des Menschen. Das tut er wieder in Vers 37, in Vers 39 und dann endet dieser Abschnitt mit Vers 44, denn in einer Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Jetzt haben wir eine Einschaltung, mit der wir uns dann diesen Abend beschäftigen wollen. Und jetzt ist interessant, Kapitel 25, Vers 31, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird. In der ganzen Zwischenzeit haben wir vom Sohn des Menschen nicht ein Wort gehört. Immer her. Oder auch Bräutigam. Und dieser dritte Teil ist gerichtet oder behandelt die Zeit der Heiden, eine weitere Gruppe auf dieser Erde, denen nämlich das Evangelium des Reiches nach der Entrückung verkündigt wird. Und diejenigen, da wird unterschieden zwischen den Schafen zu seiner Linken, zu seiner Rechten und den Böcken zu seiner Linken. Damit wollen wir uns nicht beschäftigen, sondern jetzt uns anschauen, warum wir sagen können, dass mitten im Kapitel die Zuhörerschaft vor einer Herausforderung gestellt wird, auf einmal ein Wechsel. Nun, das Erste habe ich schon gesagt, der Jesus verwendet, also vielleicht ist es noch wichtig zu sagen, die Bibeleinteilung, also die Verseinteilung ist nicht inspiriert. Sonst hätte man sinnvollerweise hier natürlich ein neues Kapitel angefangen. Also wir müssen, wenn wir den biblischen Text prüfen, immer den Kontext berücksichtigen, ja, und wir müssen auch in diesem Text dann schauen, wie redet der Herr Jesus. Und erstens wechselt er den Titel vom Sohn des Menschen auf Herr. Zweitens finden wir in diesem ganzen Abschnitt, in allen drei Gleichnissen, nicht einen alttestamentlichen Bezug. Nicht ein jüdisches Element, wie Sabbat, wie was ich eben alles gelesen habe. Nicht eine Angabe von irgendeinem Zeitpunkt oder einem öffentlichen sichtbaren Zeichen, was diejenigen, die auf den Herrn Jesus in diesen Abschnitten warten, erwarten sollen. Ganz anders vorher. Blitz und so weiter. Seuchen. Davon nichts. Und das eigentlich schlagendste Argument ist, dass er in Gleichnissen redet. Und zwar sind alle drei Gleichnisse miteinander verbunden, denn Kapitel 25 beginnt, dann wird das Reich der Himmel, dann muss das vorige Gleichnis oder dann muss davor ja irgendein Bezug sein. Das dritte Gleichnis beginnt in Vers 14, Kapitel 25, denn so, wieder wie eine Verbindung zum vorigen. Also, wir tun gut daran, diese drei Gleichnisse auf unsere heutige Zeit zu beziehen, aber nicht unter dem Aspekt des Gedankens der Versammlung des lebendigen Gottes, auch wenn das im Matthäus-Evangelium Kapitel 16 und 18 Thema ist, sondern der Jesus sieht die Jünger in ihrer Verantwortung, das ist allen drei Gleichnissen unterlegen, es geht um Verantwortung, und in allen drei Fällen ist der Herr abwesend. Also der Jesus hatte die jüdischen Elemente gezeigt, dass der Sohn des Menschen dann seine Ankunft haben wird. Und die Jünger, die ja nach der Entrückung der Himmelfahrt des Herrn Jesus und der Niederkunft des Heiligen Geistes die Keimzelle der Christenheit, der Versammlung bilden würden, dritte Gruppe, 1. Korinther 11, ich glaube Vers 32 ist das, sowohl Juden als Griechen, als Heiden und den gläubigen Christen der Versammlung. Das sind die drei Gruppen auf dieser Erde. Und deswegen kann er sie auch hier so ansprechen. Und wir brauchen nur zwei Dinge in diesen Abenden mitnehmen. Die können wir uns gut merken, oder? Und wer das sowieso schon alles verinnerlicht hat, der könnte eigentlich direkt, also ihr könnt sitzen bleiben hoffentlich, aber könnte eigentlich direkt nach Hause gehen. Zwei Worte, zwei Tätigkeiten, zwei Verben sind Inhalt dieser drei Gleichnisse. Dienen und erwarten. Ausrufezeichen oder Fragezeichen? Für dich jetzt, für mich. Wir haben ein herrliches Lied gesungen. Stellt euch vor, heute Abend würde wahr, was wir im Lied zum Ausdruck gebracht haben. Der Herr kommt. Vom Glauben zum Schauen. Ja, das kennen wir. Erwarten wir den Herrn? Ich habe manchmal die Sorge, dass wir eher im Wartezimmer eines Zahnarztbesuches sitzen, als im Erwartungszimmer des Himmels. Denn im Wartezimmer des Zahnarztes, da droht manchmal Schlimmes und dann denkt man, was kommt denn nun? Aber das ist doch keine Erwartung. Und ich wünsche zu Gott für mich ganz persönlich, das Wort trifft mich als erstes wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Wie ist mein Herz ausgerichtet auf das Kommen des Herrn Jesus? Und diese Ausrichtung ist übrigens entscheidend dafür, wie mein Dienst ist. Das sind zwei Dinge, die unbedingt miteinander verbunden sind. Und ich wünsche zu Gott, für mich persönlich als erstes, für uns alle, dass das mit uns geht. Dienen und erwarten. Dass das unser Leben prägt, persönlich und gemeinsam. Also diese drei Gleichnisse gehören zusammen. In der Mitte haben wir dieses wunderbare Gleichnis, wo wir morgen Abend diese Erwartung besonders im Mittelpunkt haben. Siehe, der Bräutigam. Welch ein Wort. Das erste Gleichnis hat Dienst zum Charakter. Wir könnten auch sagen Knechten. Das sind ja Knechte. Das dritte auch. Aber interessanterweise, diese Reihenfolge, die wahrscheinlich die meisten von uns nicht so gewählt hätten. Womit beginnt es? Und das scheint mir ein zweiter, sehr wichtiger, aktueller Punkt in unserer heutigen Zeit zu sein. Es beginnt mit Dienst im Haus Gottes. In der Dienerschaft. So wie wir es gelesen haben für den heutigen Abend. Warum? Ist das so wichtig? Entschuldigt bitte, aber wenn es bei uns drunter und drüber geht, dann brauchen wir nicht nach draußen gehen. Der Herr kann trotzdem Menschen retten. Er ist souverän in seiner Gnade. Ja, und wir sollten das Evangelium jetzt nicht irgendwie vernachlässigen. Das meine ich überhaupt nicht. Aber die Stärkung innen seiner Dienerschaft, seines Gesindes, ist die Kraftquelle auch für das Hinausgehen nach außen. Und deswegen scheint mir diese Reihenfolge so immens wichtig zu sein. Wir wollen das nicht gewichten, dass wir sagen, das eine können wir für das andere vernachlässigen. Überhaupt nicht. Versteht mich nicht falsch. Aber die Reihenfolge ist schon interessant. Und die wollen wir wirklich uns zu Herzen nehmen. Dass ein Wechsel eintritt, merken wir auch dadurch, dass der Jesus die Jünger jetzt praktisch durch die Frageart, sie hatten ihn was gefragt, er hatte zunächst etwas berichtet, übrigens viel mehr, als sie gefragt haben. Das ist typisch für das Wort Gottes. Können wir uns übrigens auch mal merken, wenn unsere Kinder oder Jugendliche oder wen auch immer wir im Gespräch haben, eine Frage stellen, holen wir ruhig ein bisschen aus. Also ich meine jetzt nicht, dass wir eine eigentlich einminütige Antwort in eine Viertelstunde Monolog verändern. Aber es ist gar nicht verkehrt, wenn wir, wie der Herr das auch immer tut, ich sag mal, ja, eine kernige Antwort geben, nicht weitschweifig werden, aber doch die wichtigen Elemente beantworten. Über die Frage hinaus. Wer stellt dir jetzt die Frage? Ich habe den Schwerpunkt mehr an diesen Abenden, nicht so sehr jetzt heilsgeschichtlich das auszulegen, sondern auf uns persönlich anzuwenden. Ich möchte aber jetzt, kurz bevor ich das tue, zeigen, dass dieses erste Gleichnis mit dieser Nennung des Knechtes mehr eine Gruppe von Knechten vor Augen hat. Im zweiten Gleichnis sehen wir dann, dass er schon 5 und 5 vor Augen hat. Da wird es schon individueller. Und im dritten Gleichnis, wenn er das schenkt am Sonntagabend, sehen wir sogar, dass jeder Knecht anhand seiner Fähigkeiten von Gott, von dem Herrn, unterschiedliche Talente bekommt. Also eine sehr persönliche Seite vor uns haben. Warum? Ein wichtiges Element scheint mir zu sein, woran das deutlich wird. Bei der Belohnung in dem ersten Gleichnis heißt es, dass er jenen Knecht über seine ganze Habe setzen wird. Wenn das einer wäre, dann würde nur einer Belohnung bekommen, nämlich der, alles, die ganze Habe. Aber wir sehen im dritten Gleichnis, wenn der Herr das schenkt am Sonntag dann, über weniges, Vers 21, Kapitel 25, warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Da sehen wir also, ein Knecht war über weniges treu und bekommt jetzt mehr, aber nicht alles. Also daran erkennen wir schon, dass wir unterscheiden müssen. Hier haben wir mehr eine kollektive Sichtweise. Und ein Bruder hat gesagt, man könnte diese Überschrift auch geben, Kirchengeschichte kurz gefasst. Denn es ist ja sehr interessant, dass es auf einmal heißt, wenn aber jener böse Knecht, Vers 48, ja, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Die Betonung im Griechischen ist sogar so, wenn aber der böse Knecht, jener, also als wenn der Jesus mit diesem nachlaufenden Wort jener die Betonung nochmal drauf legen will. Also er muss auf irgendwas Bezug nehmen. Und das ist deswegen Kirchengeschichte kurz gefasst. Die Entwicklung alles dessen, was Gott dem Menschen gegeben hat, ist abwärts. Für unsere jungen Leute nicht so schön, oder? Ich erinnere mich an einen Diener des Herrn, der erzählt hat, wie er voller Freude im Dienst für den Herrn beginnen wollte. Und er ist einen Spaziergang gegangen mit einem älteren Bruder. Und der ältere Bruder hat gesagt, bist du dir bewusst, dass du auf einem sinkenden Schiff anfängst zu arbeiten? Das ist Motivation pur, oder? Sie sind ein paar Meter schweigend nebeneinander hergegangen. Und auf einmal sagt der ältere Bruder, und es ist noch nicht gesunken. Wir müssen schon realistisch sein. Aber ich möchte mit Nehemia sagen, wir haben ein großes Werk. Warum? Wegen des Schuttes? Der Nehemia konnte mit dem Esel nicht durch die Stadt reiten wegen der Schuttberge. Und er sagt einige Kapitel weiter, ich kann nicht zu euch kommen, als sie ihn da weglocken wollen, ich habe ein großes Werk. Ich hoffe, dass wir diese Perspektive haben. Es ist das Werk des Herrn. Und deswegen ist es groß. Auch wenn es unter der Verantwortung des Menschen bergab geht. Wen haben wir im Dienst für den Herrn vor unseren Augen? Das ist die entscheidende Frage. Und da wollen wir uns gegenseitig ermuntern, dass wir uns zwar bewusst sind, hier wird uns das deutlich gesagt, der Jesus ist kein Fantast, sondern er zeigt den Jüngern realistisch, wie die Entwicklung unter den Christen sein wird. Interessanterweise sagt der Jesus auch nicht, 50 Generationen weiter komme ich dann und der Knecht dann, der. Sondern es scheint so, als wenn der Knecht, der angefangen hat, auch ist der, der beim Kommen des Herrn Jesus da ist. Ja, das ist typisch für Erwartung. Paulus hat gesagt, wir die Lebenden. Und dann hat man gesagt, siehste, Paulus hat sich auch vertan, er ist ja schon lange tot. Also heimgegangen, würden wir besser sagen. Aber nein, Paulus lebte wie die Thessalonicher in der Erwartung seines Herrn. Und so schildern uns diese Gleichnisse auch nicht eine 2000 Jahre Kirchengeschichte, sondern so, dass jede Generation in der Erwartung des Herrn leben soll. Einfach eine wunderbare Sache. Also, wir müssen unterscheiden. Und damit kommen wir dann mehr auf die persönliche Anwendung. Dass sich die Christenheit, und wir müssen sagen, das christliche Bekenntnis, darum geht es, schon von frühester Zeit an zu einem Bekenntnis, zu einem gemischten Bekenntnis entwickelt hat. Und dass bis zum Schluss es gute Knechte, gute und treue oder treue und kluge Knechte gibt und dass sich leider auch böse Knechte etablieren. Wenn wir gleich auch über diesen bösen Knecht etwas auf unsere Herzen legen, dann müssen wir aber ganz entscheidend sagen, dass grundsätzlich dieser böse Knecht ein Ungläubiger ist, denn niemand unter den Gläubigen wird jemals in die Hölle kommen. Aber diese Verse sind ja auch zu unserer Belehrung geschrieben. Und deswegen wollen wir sie uns auch anschauen und Hinweise für uns daraus nehmen. Man kann insbesondere diese böse Entwicklung sehen in dem Katholizismus, in dem Klerikalismus und so weiter. Das soll aber heute nicht so Schwerpunkt sein. Ich wollte das nur sagen, damit wir sehen, wie der Jesus von Anfang an das Ende verkündigt. Und das ist sehr groß. Ich könnte nicht von Anfang an das Ende verkündigen. Aber wenn ich jemanden weiß, der mir sagt, das passiert dann und dann, und es passiert auch, dem kann ich vertrauen. Der Jesus sagt den Jüngern, ich sage euch das jetzt, damit, wenn es passiert, ihr wisst, dass ich es bin. Die Jünger waren nämlich auch verunsichert über die ganzen Entwicklungen, als der Petrus würde ihn verleugnen, der Judas würde ihn verraten. Und da hat der Jesus gesagt, ich sage euch das mal vorher, damit ihr nicht erschüttert werdet. Welche Gnade, dass wir sein Wort haben. Auch in dieser Weise hat Gott vorgesorgt, in dieser Rede des Herrn Jesus, damit wir klar sehen, nicht erschüttert werden. Aber dienen und erwarten weiter, weil es ist der Herr. Es ist mein Herr. Der Herr setzt Knechte ein über andere Knechte, über sein Gesinde. Hab jetzt gesehen, die Elberfelder Online sagt jetzt Dienerschaft. Gesinde hört sich ja wirklich nicht mehr so ganz aktuell an. Aber gemeint ist nicht irgendwelche höheren Knechte und etwas niedrigere Knechte, sondern wir könnten sogar sagen, in gewisser Weise ist jeder von uns mal der, der dem anderen etwas gibt, und mal ist er Knecht, der etwas empfängt oder Magd. Aber jetzt kommt etwas Entscheidendes. Seine Dienerschaft. Es geht nicht um unsere. Es ist nicht deine Versammlung. Es ist nicht deine Gruppe oder wo auch, wie wir auch immer denken. Und unsere Kinder haben sich früher immer beschwert, wenn wir Kinder von anderen eingeladen haben, dann durften die oft mehr entscheiden, was sie essen oder nicht, als unsere Kinder. Also nicht, dass wir unseren Kindern immer altes Essen gegeben haben und denen frisches. Natürlich nicht, aber bei uns gab es die Devise, was auf den Tisch kommt, essen wir. Aber wenn man dann so ein fremdes Kind hat, dann ist man ein bisschen vorsichtiger, ja? Weil wer weiß, ob es das gut verträgt und so weiter, gibt es hinterher noch Ärger von den Eltern und ihr versteht schon richtig, ja? Jetzt wollen wir das aber auf unser Herzen legen. Wir kommen nämlich jetzt um Nahrung geben. Was setzen wir unseren Geschwistern, unseren Mitgeschwistern, unserer Dienerschaft, nein, unserer gar nicht, seiner Dienerschaft vor? Ist doch ein sehr zu Herzen gehender Gedanke, oder? Also, der Hauptpunkt ist jetzt natürlich Nahrung geben für die Herde, für die Dienerschaft des Herrn Jesus. Können wir natürlich jetzt insbesondere auf die Brüder legen, die sich in der Wortbetrachtung, in der Wortverkündigung beteiligen. Und dann sagen viele schon, oh, sehr gut, ich bin raus. Vorsichtig. Das Ergebnis einer Wortverkündigung ist das Ergebnis von uns allen. Ist uns das klar? Erstens, wie komme ich hier hin? Zweitens, wie oft habe ich gebetet? Drittens, natürlich auch für die Brüder, was haben sie überhaupt mitgebracht? Hier kommt ja kein Zettel runtergeflogen. Und auf einmal, manchmal denkt man das, dass die Geschwister denken, da kriegt man dann eine Woche vor den Vorträgen den Wunsch, du könntest mal über das Buch Hiob reden oder so. Und dann sage ich ja, also gehört auch eine gewisse Vorbereitung zu einem Thema. Gut, vielleicht können manche Brüder auch über jedes Kapitel der Bibel nachts geweckt werden, aber das ist bei mir nicht der Fall. Genauso wie eine Schwester auch nicht immer alles im Kühlschrank hat, ja? Oder im Keller. Da sehen wir doch, wie das jetzt wirklich an uns geht. Es geht um Nahrung für das Volk Gottes, für die Dienerschaft des Herrn Jesus. Und da werden solche gesucht, wer ist nun der treue und der kluge Knecht? Das sind zwei Eigenschaften, die gesucht werden. Treu, da liebe ich einfach die Übersetzung zuverlässig. Zuverlässig. Kann man von dir sagen, dass du zuverlässig bist in Bezug auf die Nahrung der Dienerschaft? Brechen wir es mal runter auf die Familie, ja? Lieber Familienvater. Ja, wir lesen immer täglich Manna. Wenn eine Frage kommt, müsst ihr mal da und da nachlesen. Ich hoffe, dass ihr tägliches Manna lest, dass ihr Kalender lest. Alles gute Sachen. Aber Nahrung geben meint Substanz. Wie sieht es da aus in unseren Häusern? Und wir können jetzt weitergehen. Da ist die Sonntagsschularbeit, da ist die Jugendstundenarbeit, da ist, was wir auch immer vor Augen haben. Ist es da wirklich so, dass da solche sind, auf die man sich verlassen kann? Zuverlässig?
und klug.
Ja, das ist interessant. So Schlaumeier, ja? Könnten wir ja jetzt schnell denken bei dem Wort klug. Aber das ist nicht gemeint. Das Wort wird einmal in 1. Korinther 10, ich glaube Vers 15 müsste das sein, vor dem Thema Tisch des Herrn, ich rede als zu verständigen, klugen. Beurteilt ihr, was ich sage? Verständig. Also ich habe mir jetzt mal von Mühlheim eine Liste der letzten 52 Sonntage geben lassen und mal geguckt, ob welche Nahrung habe ich nicht. Keine Sorge, ich habe mich gar nicht informiert. Ich weiß noch nicht mal, was ihr betrachtet in der Woche. Es wäre auch nicht gut. Aber sind wir wirklich, ich darf mal sagen, im positiven Sinne klug? Das meint, dass es eine gewisse, ein Nachdenken gibt in Bezug auf die Nahrung für das Volk Gottes, für die Dienerschaft. Sprechen wir als Brüder da mal rüber? Dass wir vielleicht merken, Sonntagnachmittag sind eigentlich nur immer Evangelien. Oder was auch immer. Es geht jetzt nicht um einen Dienstplan, da ist man ja ganz schnell dabei. Ja, da haben wir es wieder. Wäre viel sinnvoller, wenn wir, nein, menschlicher Unordnung begegnen wir nicht mit menschlicher Ordnung. Aber das bedeutet auch nicht, dass wir den Verstand ausschalten. Es muss eben eine Haltung vor dem Herrn, eine Balance vor dem Herrn gefunden werden. Und der Jesus möchte uns dazu helfen, dass wir das einfach nochmal durch dieses Gleichnis mit in unsere Herzen nehmen. Und nochmal, ihr lieben Schwestern, wenn ihr jetzt vielleicht denkt, ja, sind wir ja sowieso außen vor, bitte betet, bitte redet zu Hause darüber, bitte besprecht die Dinge doch auch mal im Kreis der Familie, der Ehe und wo es auch immer sein mag. Es wäre doch komisch, wenn ein Ehemann sich immer an den Tisch setzt und sein Leben lang Klöße essen muss, obwohl er sie gar nicht mag. Da würde er doch auch irgendwann mal sagen, also vielleicht kaufst du auch selber einen, dann kannst du dir das ja selber aussuchen, aber versteht doch, was ich meine, sehr leicht in Bezug auf irdische Nahrung. Und es ist hier nicht so, dass wir jetzt demnächst irgendwie so einen Wunschkasten eröffnen, wo man dann Themenwünsche äußern kann. Vielleicht, nein, wir wollen nicht irgendwie eine Ordnung oder irgendetwas einführen, nein, aber wir wollen doch vor dem Herrn erwägen, dass da eine Gruppe ist, Dienerschaft, die mit Nahrung versorgt werden muss und da wird ein treuer und kluger Knecht gesucht. Nochmal, es ist eine Gruppe gemeint, aber wir wollen es auf unsere Herzen persönlich anwenden, der für die Nahrung sorgt. Möchte Jesus uns dabei helfen, das wirklich auf uns heute, hier und heute anzuwenden? Bevor ich auf Vers 46 und 47 eingehe, das möchte ich lieber zum Abschluss tun. Wollen wir uns jetzt noch ein wenig erst mit dem bösen Knecht beschäftigen. Der Herr setzt Knechte ein, das haben wir beim ersten Fall gesehen. Und jetzt steht ja auch hier wieder, dass dieser böse Knecht spricht, mein Herr bleibt noch aus. Und wir haben gesagt, er geht ewig verloren. Wie kann das sein? Nun, Gott begegnet, das werden wir auch besonders im dritten Gleichnis sehen, demjenigen, der ein christliches Bekenntnis hat, auch auf diesem Boden. Also nehmen wir an, jemand würde sagen, ich gehöre auch zu dieser Familie, da muss er sich nicht wundern, wenn er mit den Dingen, die diese Familie an Grundsätzen hat, auch konfrontiert wird. Also ich kannte immer meine Kinder und wusste, wer dazugehört oder wer nicht, Aber nehmen wir an, es würde jetzt ein anderer kommen und würde sagen, ja, ich gehöre auch zu eurer Familie. Dann würde ich sagen, ja, ab ins Bett, 8 Uhr. Dann würde er sich vielleicht nochmal überlegen, ob er wirklich, also nicht alle Kinder, ja, wenn die schon älter waren, sind um 8 ins Bett gegangen, aber ich meine jetzt kleine Kinder. Also er muss sich auf einmal diesen Grundsätzen unterwerfen. Und das ist hier auch der Fall, obwohl er böse ist. Er hat nie geglaubt, er hat nur ein christliches Bekenntnis. Aber ich habe schon gesagt, hier finden wir Elemente, die auch zu unseren Herzen reden. Und die möchten wir jetzt herausarbeiten. Das Erste, worauf ich deutlich hinweisen möchte, ist, in seinem Herzen sagt er etwas. Ich kenne eure Herzen nicht. Aber wir haben es mit einem zu tun, von dem wir, als wir mit den Brüdern zusammen waren, im Wort Gottes und gebetet haben, gelesen haben, der ein Beurteiler ist. Deines Herzens. Das ist jetzt ein sehr ernster Moment. Weil man wundert sich manchmal, wie auf einmal Entwicklungen so schnell gehen, dass man denkt, wie kommt denn das? Wisst ihr, woher das kommt? Wegen deines Herzens. Du hast in deinem Herzen vielleicht schon gesagt, irgendetwas über deinen Ehemann? Eine innerliche Distanz aufgebaut? Äußerlich ist noch alles klar. Ja, wir kennen den Vers, Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Ja, kennen wir ihn? Deswegen beginne in deinem Herzen vorsichtig zu sein. Es geht jetzt nicht hier um die Pumpe, sondern es geht um meine Entscheidungszentrale für den Herrn oder gegen den Herrn. Und da sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Nochmal, ich lege es jetzt nicht nur auf dieses Gleichnis aus, sondern auf alle unsere Lebensverhältnisse. Ist da eine gewisse Distanz in Bezug auf die Zusammenkünfte? Behüte dein Herz! Und so weiter. Wir können jetzt durchgehen. Wie gesagt, ich kenne eure Herzen nicht. Ich kenne mein Herz ein wenig. Der Herr kennt es viel besser. Und das ist absolut erforderlich, dass nicht das passiert, was hier bei dem bösen Knecht passiert ist, der in seinem Herzen anfing. Was denn? Drei Dinge. Das erste, mein Herr bleibt noch aus. Des Teufels liebstes Möbelstück, die lange Bank. Und das ist eine typische Vorgehensweise. Nehmen wir mal einen Vers aus dem Propheten Hesekiel, der mir jetzt aufgefallen ist, wo genau das gleiche Prinzip da ist, aus Hesekiel. Wenn ich es gerade finde, Kapitel 12. Da ging es um Prophezeiung. Und die Reaktion war, in Vers 27, das Haus Israel spricht, das Gesicht, das dieser schaut, ist auf viele Tage hin und auf ferne Zeiten hin, weiß, sagt er. Passiert doch eh nichts. Und so sprechen ja auch die Spötter, ja? Haben wir diesen Spott auch uns schon mal vielleicht in unserem Herzen so ein wenig auf der erwogen? Jetzt mal ehrlich, was sagt ihr denn? Ist doch 2000 Jahre nichts passiert. Meint ihr, der Herr kommt jetzt gerade? Das ist doch sinnlos, oder? Das ist höchstgradig gefährlich. Wenn wir in unseren Herzen beginnen, das Kommen des Herrn Jesus in weite Ferne zu rücken. Das ist der erste Punkt. Es geht ja hier um Verantwortung und es ist interessant, als wir so begonnen haben mal, also unsere Kinder sind jetzt alle erwachsen, also ich gehe jetzt wieder ein paar Jahre zurück, mal die Kinder alleine zu Hause zu lassen und dann wegzufahren, da war das Wichtigste, dass wir präzise angeben sollen, wann wir wieder zurückkehren. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was der besondere Grund war. Ich wusste schon, ja. Man macht natürlich alles nicht, was die Mutter schon so alles gesagt hat, sondern erst 5 Minuten vor Wiederkunft, ja. Und deswegen wollte man so präzise wissen, wann sie wiederkommen, ja. Aber wenn man wusste, die kommen doch sowieso erst in einer Woche, dann können wir das ja auch an dem Tag machen, wo sie wiederkommen. Jetzt machen wir erstmal, ich darf mal sagen, unser Ding. Also wir sind dankbar, dass wir nicht jedes Mal renovieren mussten. Ihr versteht uns schon, mich schon richtig. Aber seht ihr, das ist die Krux auch in unserer heutigen Zeit. Warten wir auf den Herrn? Könnte er heute kommen? Es geht jetzt nicht, wie gesagt, um das Kommen des Herrn zur Entrückung. Es ist ein Akt reiner Gnade. Es geht um unsere Verantwortung. Und ich wünsche zu Gott, dass wir wirklich in der Erwartung des Herrn leben und das beeinflusst unseren Dienst. Zweitens, das sehen wir jetzt, er beginnt seine Mitknechte zu schlagen. Von Dienst zu herrschen. Ich sage nicht, dass ihr euch hier schlagt. So billig ist es ja nicht, ja. Aber wie sieht's mit dem Herrschen aus? Gott möchte schon Führung im Volk Gottes. Auf jeden Fall. Wo keine Führung ist, sagen die Sprüche, verfällt dein Volk. Aber nicht herrschen. Als über ihre Besitztümer, sagt der erste Petrusbrief zu den Ältesten. Wir sind Knechte unter Knechten. Mal hat der eine eine Rolle der Führung, mal der andere. Aber nicht der eine ist höher als der andere. Es begann mit dem Herzen. Das Kommen des Herrn Jesus wurde weggerückt. Und dann begann es drunter und drüber zu gehen. Und das Dritte ist, er isst und trinkt mit den Betrunkenen. Hier steht nicht, er ist selber betrunken. Aber in Gemeinschaft falscher Gesellschaft. Wie ist das heute? Mit wem gehen wir um? Hier geht es um einen bösen Knecht, aber wir müssen uns doch fragen, was wir uns erlauben. Seht ihr, wie ernst diese Worte sind? Auch wenn sie nicht direkt jetzt uns betreffen, weil es um den bösen Knecht geht, aber wir sehen, das Wort Gottes stellt uns ins Licht. Und Der erste Korintherbrief sagt sehr deutlich, böser Verkehr verdirbt gute Sitten. Wollen wir das wirklich mitnehmen? Nicht das Kommen des Herrn Jesus in unseren Herzen wegschieben. Und damit zu meinen, ich könnte über andere herrschen und mich auch noch in schlechte Gesellschaft begeben. Der Jesus möchte schenken, dass uns das nicht prägt, dass wir das wirklich mitnehmen für unsere Zeit. Wir müssen schon entscheiden, welchen Kontakt wir haben und welche Gemeinschaft wir manchmal haben. Der 1. Korintherbrief ist auch ganz klar. 1. Korinther 10, ich müsste jetzt gucken, Vers 27 oder so, fortfolgende steht, wenn dich jemand einlädt und du willst hingehen. Das heißt, es gibt die Chance zu sagen, ich gehe oder ich gehe nicht. Das bedeutet ja auch nicht, dass ich gleich, ich sag mal, auch betrunken bin, wenn diejenigen, die auch da sind, vielleicht etwas zu viel trinken. Aber die Frage ist schon, will ich da sein? Das ist die entscheidende Frage. Die muss jeder für sich persönlich beantworten. Jetzt spricht der Jesus vom Kommen des Herrn für diesen bösen Knecht. Und wir könnten natürlich jetzt lehrmäßig sagen, das muss ein anderer Zeitpunkt sein, als der beim ersten guten Knecht. Ja, ist auch so. Aber das ist nicht Schwerpunkt in diesen Gleichnissen. Der Jesus oder die Lehre über das Kommen des Herrn Jesus und die Entrückung mit den Gläubigen, die wird erst in den Briefen dargelegt und der Jesus unterscheidet hier in diesen Gleichnissen nicht davon. Denn der kommt ja, der Herr Jesus, an einem Tag, an dem er nicht erwartet wird, nämlich zum Gericht. Und dann ist es doch sehr interessant, dass der Jesus dieses Ausdruck benutzt, entzweischneiden. Das hat nichts mit Grausamkeit jetzt zu tun, sondern für meine Begriffe soll klar gemacht werden. Das wird auch dadurch deutlich, dass er ihnen dann sagt, geh zu den Heuchlern, dass dieser jetzt sozusagen in seinem Kern offenbart wird. So ähnlich wie ein Apfel, der wunderschön im Korb liegt, und ich schneide ihn durch und merke, faul. Vorher habe ich gedacht, ehrlich, den würde ich gerne essen. Und dann schmeiße ich ihn ganz freiwillig in den Apfeleimer. Weil ich nämlich weiß, wenn ich da jetzt reinbeiße, der schmeckt überhaupt nicht. Faul. Und das ist das, was der Jesus jetzt meint. Er wird einmal den Charakter dieser Person, der sich der Stellung nach zum Herrn Jesus bekannt hat, aber der einen ganz anderen Charakter hat als dieser gute Knecht, das wird er einmal mit dem Entzweischneiden offenbar machen. Und dann verlässt der Jesus auf einmal die gleichnishafte Sprache und sagt dann, dass er seinen Teil haben wird mit den Heuchlern und spricht dann von der Hölle. Das ist interessant, aber damit möchte ich ja nicht enden, aber nur, dass es dieser Hinweis mal gegeben wird, dass der Jesus, wenn ich das noch richtig weiß, 20 Mal im Matthäus-Evangelium von der Hölle spricht. Das ist ein sehr ernster Gedanke und ich hoffe, dass niemand heute Abend hier ist, der ein christliches Bekenntnis hat, aber im Kern faul ist, sondern dass wir hier alle solche sind, die einen Kern haben, nämlich von Neuem geboren und dem Herrn Jesus angehört. Und damit wollen wir uns jetzt ganz zum Schluss noch kurz beschäftigen, nämlich zurückgehen zu Vers 46. Dieser Vers ist wunderbar. Er spricht von dem Kommen des Herrn Jesus und er sagt, glückselig jener Knecht. Wieder dieses glückselig der Knecht, jener hinterhergeschickt, also es geht jetzt um diesen Guten, da will er das Augenmerk drauf legen. Und die Beurteilung des Herrn ist, du Glücklicher. Warum? Weil der Herr dich findet bei der Arbeit. Ihr wisst ja, dass ich aus Gelsenkirchen komme. Und hier ist ja gar nicht so weit. Ihr sprecht wahrscheinlich auch so. Am Arbeiten dran. Das ist jetzt gemeint. Ich weiß, es hört sich schrecklich an. Aber manchmal ist die Ruhrgebietssprache doch sehr schön, weil sie sehr plastisch ist. Und das ist gemeint. Wollen wir wirklich von dem Herrn Jesus einmal als Glückselige bezeichnet werden? Weil wenn er kommt, wir am Ackern sind, am Arbeiten. Und nicht wie der böse Knecht. Das wäre doch wunderbar, oder? Gemeint ist jetzt übrigens nicht, wie beim Lehrer wir das gerne gemacht haben. Wenn er guckt, haben wir immer boah, ordentlich geschrieben. Wenn er wieder weggeguckt hat, dann konnte man wieder ein bisschen runterfahren. Ja? Das ist jetzt nicht gemeint. Sondern es ist gemeint, wirklich beschäftigt für den Herrn zu sein. Und der Jesus sagt, du bist ein Glücklicher. Wisst ihr, was das Glückliche ist? Es ist Arbeit für den Herrn. Und damit sind wir mindestens mal am richtigen Platz und in der richtigen Tätigkeit, ja? Das wäre doch wunderbar, wenn wir solche gefunden werden, oder? In einem Gleichnis, was wir am Sonntagabend wahrscheinlich nochmal aufschlagen werden, sagt der Jesus in Lukas 19, ich glaube, das ist Vers 14, seid Handelnde. Und man müsste dann eigentlich besser übersetzen, während ich der Kommende bin. Also da sind zwei, die kommen aufeinander zu. Unser Herr und wir, die Knechte. Und der eine ist der Kommende unterwegs. Und die anderen, die sind schwer am Arbeiten. Und irgendwann treffen wir uns. Das ist gemein. Glückselig, jener Knecht. Das wollen wir doch mitnehmen, oder? Glückselig, jener Knecht. Das Beste, was uns passieren kann. Und dann sagt er, also wenn er kommt, damit beschäftigt finden wird. Also mit der Nahrung geben. Und jetzt gibt es noch eine Belohnung. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Ich möchte fast sagen, vom einfachen Dienst zum gehobenen Dienst. Vorher war dieser Knecht über das Gesinde gesetzt. Also nicht, dass ich euch jetzt irgendwie abdegradieren möchte, aber die Ausdrucksweise ist doch irgendwie herrlich, oder? Da ist ein Knecht und der kriegt so einen kleinen Teil dazugewiesen, mach mal. Und jetzt kommt der Herr und findet ihn damit beschäftigt und sagt er, komm, ich hab noch viel mehr. Da will ich dich jetzt rübersetzen. Über die ganze Habe setzen. Nochmal, wir wollen nicht vergessen, es ging um eine Gruppe, nämlich die guten Knechte. Aber trotzdem hat es doch auch einen persönlichen Aspekt für unser Leben. Sollen wir diesen Punkt wirklich mitnehmen für unser Leben? Als Geschwister, als Christen, als Gläubige? Es ist ein eminent wichtige Sache, in der Dienerschaft Dienst auszuüben. Und den können wir ausweiten auf jeglichen Dienst, aber hier mit dem Schwerpunkt der Nahrung geben. Und das entscheidende Kriterium beim Kommen des Herrn Jesus ist, dran sein. Und dann wird der Herr Jesus sogar eine Belohnung geben. Das ist nur Gnade. Wollen wir auf ihn warten? Und bis er kommt, weitergehen, weiterkämpfen. Es lohnt sich. Es ist für ihn, der für mich, der für dich nach Golgatha gegangen ist. So wollen wir das einfach mitnehmen. Und vielleicht sehen wir uns morgen gar nicht wieder. Siehe, der Bräutigam wäre dann das Thema. Aber wenn er heute Nacht kommt, dann ist es vorbei. Dann sind wir da. Welch eine Perspektive. Wollen wir so leben? Der Herr möchte uns helfen.